herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über ein journalistisches Fußballspiel und den NPS von Apple. Im Deep Dive geht es heute um 1000 Bälle in der Luft und die WM in Katar mit dem eloquenten und humorvollen Micky Beisenherz. Bei Was habe ich gelernt spricht Verena über ihre Learnings aus dem Voice Coaching und unsere Schlagzeile der Woche ist der Umsatzrekord, der beim Black Friday diesen Freitag erwartet wird. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch einmal wieder AG1 vorstellen. Und wie ihr mittlerweile bestimmt wisst, schwören wir beide ja schon seit langer Zeit auf AG1. Und daran ändert sich auch nichts, denn bei mir hat sich AG1 wirklich zu so einem Key-Habit entwickelt. Also ich starte dabei mit AG1 in den Tag. Das ist quasi so meine Morgenroutine. Und das ist das erste Habit, was ich erfülle und wo ich mich gesund mitfühle, was lecker ist, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe meinem Körper als allererstes am Morgen erstmal was Gutes getan und danach folgen dann alle anderen Habits, die ich versuche einzuhalten, wie weniger Zucker essen und sonstige Sachen. Aber mit AG1 fängt es wirklich an und ich fange da immer so an, dass ich ein Glas kaltes Wasser habe, einen Löffel AG1 reinmache. Dann mache ich noch ein bisschen Eiswürfel und ein bisschen Zitrone rein, weil ich es damit einfach super lecker finde. Und dann mixe ich das einmal rum. Und schon habe ich eine wissenschaftlich basierte Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und. Es ist also für mich einfach ein praktisches, hochwertiges Nährstofffundament, das nicht mal eine Minute morgens in Anspruch nimmt.
Ja, und AG1 hat ganz viele Vorteile. Du hast weniger Heißhunger am Tag, erholsameren Schlaf in der Nacht, hast eine perfekte Skincare-Routine zum Trinken, die zu natürlich schöner Haut, Haaren und Nägeln führt. Und damit ihr jetzt auch mit eurer AG1-Routine loslegen könnt, empfehlen wir euch, ein AG1-Abo abzuschließen. Dann wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ihr euer Abo unter drinkag1.com/fast abschließt, erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com/fast vorbei und unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1. Alle Infos zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Ketchup.
Hallo Lea, ich habe heute keine Energie.
Das hört und sieht man dir an.
Heute ist alles doof.
Was ist passiert?
Heute ist alles doof. Ich bin um 5.40 Uhr in Zug gestiegen in Bielefeld und es sollte 2,5 Stunden dauern und dann war schon Umleitung über Stendal 90 Minuten, dann noch 2 Stunden in Uelzen stehen und das Bordrestaurant hatte zu.
Oh Gott. Das heißt, du hast nichts zu essen und zu trinken bekommen.
Kein Kaffee, kein Essen, kein Trinken. Und ich war kurzfristig davor, irgendwie durch den Wagen zu gehen und mit meiner Tasche irgendwie zu sammeln. Gummibärchen, Bonbons.
Spendet für Verena.
Kaffee. Letzter Kaffeeschluck aus Bechern. Ich hätte alles genommen.
Oh, das tut mir leid. Aber wir haben ja jetzt eine wundervolle Folge und.
Nein. Es ist November, ist grau. Ich bin heute Depri. Es ist heute so.
Okay, heute ist die Depri-Folge, liebe Leute. Ja. Jetzt lernt ihr auch mal die Depri-Verena kennen. Ja. Die kenne ich auch noch nicht so gut, muss man sagen. Kriegt man nicht oft zu Gesicht. Also da muss man schon im engsten Zirkel drin sein bei dir, dass du einem das zumutest überhaupt. Deswegen, ich fühle mich geschmeichelt mit den ZuhörerInnen zusammen.
Heute mute ich euch das mal zu. Heute kannst du mal die Witze machen.
Heute mache ich die Witze und ab morgen heitere ich dich auf in Estland mit ganz viel Glühwein und ganz viel Kling-Kling.
Oh ja, das ist gut. Da kannst du mich ja so unterhaken, ne? Und dann schleppst du mich da durch die Straßen. Aber es gibt ja auch noch ein paar schöne Sachen in meinem Leben, auch wenn ich sie gerade nicht fühle.
Wow. Wirklich, die gibt's auch noch. Wow.
So ganz,
okay.
So ganz
bin ich
wenige.
Gespannt, was du jetzt auspackst.
Also zum Beispiel den Book Club, für den ich dir sehr, sehr dankbar bin. Das ist wirklich eins der schönsten Projekte 2022, was mir so auf den Tisch gesegelt ist. Ja, nein, es ist
und
wirklich.
Ich hatte ja nur die Idee. Du machst das ja alles selber, aber ich finde es total schön.
Ja, aber
dass,
du liest
dass
mit.
Das so fruchtet.
Ja, aber du liest
ja,
mit.
Ja, ich lese
mich
voll
glücklich.
Mit. Ich bin so into it. Also ich bin jetzt auf Seite irgendwie 280 oder sowas. Von Working Class.
Sehr gut. Ich habe schon das nächste Buch in petto und am Montag.
Ich weiß, ich versuche dich ja immer anzuhauen, wenn wir uns sehen. Was wird das nächste Buch? Sag's mir schon mal.
Nee, nix da. Hier Chinese Walls hier bei uns. Aber Montag diskutieren wir das Buch ja mit Julia Friedrichs. Die kommt ja live dazu am 29.11. um 20.30 Uhr. Könnt ihr euch alle schon mal in den Kalender schreiben. Und das finde ich insofern echt cool, als dass die ja diese Menschen in dem Buch wirklich begleitet hat und sich die nicht ausgedacht hat. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, echt ein Mehrwert, da nochmal mit ihr so drüber zu sprechen. Und ich glaube, nächstes Jahr mache ich so eine Lesereise durch die Buchhandlungen dieses Landes.
Oh, wie schön. Machst du Vorlesestunden aus deinen eigenen Büchern, wenn noch welche dazukommen?
Ich lese nur aus anderen Büchern. Aber ich sitze dann in so einer dicken Wollstrickjacke in der Ecke von so einer Buchhandlung mit so 6 anderen und dann diskutieren wir so Bücher. Ich glaube, das mache ich nächstes Jahr mal. Es passt zu meiner Laune des heutigen Tages.
Das passt total gerade. Mit so einer dicken Hornbrille auf und so. So einem kleinen Strickset auf dem Schoß, im Tee. So einer Wärmflasche an den Füßen.
Ja. Nee, kennst du das, wenn man so eine Teetasse von beiden Seiten so umfasst, mit beiden Händen, so die Geste, weißt du?
Ja.
Okay.
Wenn man so richtig krank ist und so alles einfach nur dunkel. Ja,
genau so stelle ich
mir
das vor.
Da bist du gerade.
Aber vorher muss ich noch mal Fußball spielen und zwar diesen Freitag. Und da haben wir uns was richtig Geiles ausgedacht. Wir haben nämlich gedacht so, lass mal Katar sein und wir schießen da in Lichterfelde ein paar Tore und hoffentlich sehr viele. Und für jedes Tor gibt's ordentlich Geld für die Scoring Girls. Das ist von Düsens Schwester Tuba Tekal, eine mega Fußballinitiative für junge Mädchen und Frauen. Ja, und da spielen wir diesen Freitag so gegen den Kanzleramtschef und Gordon Ripinski und Mick Bröker von The Pioneer und solche Leute.
Wow, und du spielst selber mit?
Also das ist genau das Problem.
Du packst da dein A-Game aus.
Ja, das ist genau das Problem. Normalerweise habe ich ja so eine große Klappe und würde jetzt hier eigentlich irgendwie groß ankündigen, dass irgendwie die Welt mir am Freitag zuschauen kann, wie ich da auf diesem Platz auflaufe. Und jetzt, vor dem Hintergrund auch meines Depri-Days heute, denke ich so, ey, ich kann das doch gar nicht mehr. Ich bin 43, die Schuhe passen mir überhaupt nicht mehr. Ich blamier mich da. Warum muss ich mich immer in solche Situationen begeben? Also jetzt gerade bin ich so klein mit Hut.
Klein mit Hut. Ja. Aber glaubst du, es kommt noch? Das heißt, glaubst du, wir sehen dich da? Oh, 50-50, oh Gott, was haben sie mit Verena gemacht? Deutsche Bahn, ich schreibe euch einen Beschwerdebrief. Wie kann das sein, dass ihr diese Frau zu Fall gebracht habt?
Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch mal aufstehe.
Überhaupt, oh Gott. Wenn es tief geht, dann aber auch richtig. Also, ich erzähle dir deswegen was anderes.
Ich habe dir immer schon gesagt, ich kann von ganz oben bis ganz unten und das auch in relativ kurzer Zeit.
Also, ja, deine Eltern haben da auch immer gesagt, du nimmst alle Amplituden des Lebens voll mit.
Ja, da siehst du es mal. Jetzt ergehe ich mich hier in meinem Leid. Aber erzähl du doch mal so.
Ich erzähle dir ein bisschen was. Ich mache jetzt Vorlesestunde bei Lea, nicht mit Verena und erzähle dir von Ten More In, weil das ganz exciting ist. Also, unsere zweite Klasse hat heute angefangen und die erste beendet nächste Woche schon ihre Weiterbildung. Und das finde ich sowas von crazy. Und jetzt würde man ja denken, das ist so total professionell schon und die machen das alles. Und es ist überhaupt nicht so. Also, wir haben denen quasi ein Zertifikat versprochen, natürlich, für die Weiterbildung. Mhm. Das gibt's auch, aber es ist nicht designed. Also es ist sozusagen, bisher steht da einfach auf so einem Zettel Zertifikat. Und jetzt bin ich also dabei und designe.
Von deiner Tochter
geschrieben, ja. Ja, und überlege quasi, ob es Certificate of Completion oder Certificate of Achievement oder halt Deutsch Zertifikat heißt, was ich alles irgendwie so mittelprächtig finde. Mhm. Und dann habe ich jetzt so gegoogelt, wie sehen eigentlich coole Aktien aus, so diese Aktienzertifikate. Mhm. Wie sehen so Zertifikate bei anderen aus? Alles schrecklich. Also das heißt, ich fummel da gerade in Figma rum und versuche verschiedenste Muster
Was ist denn
und Stempel.
Was ist denn Figma?
Figma ist so ein Tool, da kannst du, sag ich mal, mit anderen zusammen Dinge designen und da drin kommentieren und Sachen verschieben und sagen, das möchte ich lieber da und das bitte grüner und das
Aber da ist keiner so. Mit dir also, und verschiebt, du machst das da alles alleine.
Das bin ich und ich. Nein.
Ich Ich habe voll das krasse Collaboration-Tool, aber da kollaboriere ich leider mit mir selber.
So witzig, weil ich wollte die ganze Zeit Collaboration gerade sagen und ich habe es mir so verkniffen wegen unserer Entscheidung, Deutsch zu sprechen. Jetzt sagst du es hier dreimal. Bin ich dir sehr dankbar. Collaboration. Genau das ist es. Es ist ein Collaboration-Tool, aber ich wusste nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Habe ich es weggelassen. Naja, das macht auf jeden Fall gerade Spaß. Also ihr könnt euch schon freuen, liebe Menschen, die da in den Kohorten sind, wenn ihr dann mein selbstdesigntes Zertifikat bekommt. Lea hat es nicht geschafft, das zu designen. Sie fand alle hässlich. Deswegen hier ein Luftkuss für euch. naja, und dann wollte ich noch sagen, was so spannend ist, also ich liebe das ja wieder so richtig reinzukommen in einfach in so Unternehmensführung. Und was wir bei Amorelie schon gemessen haben, als eine unserer Hauptkennzahlen ist der NPS, also Net Promoter Score, also die wichtigste Kennzahl der Kundenzufriedenheit. Und das messen wir gerade auch wieder.
Ach,
und das
cool.
ist sozusagen, das, also der Net Promoter Score antwortet auf die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Produkt einem Freunden, bekannten Kollegen weiterempfehlen von 0 bis 10. 0 ja. gar nicht, 10 sehr wahrscheinlich. Und dann antwortest du da halt mit deiner Zahl drauf. Und wenn du eine 9 oder 10 gibst, dann wird das gezählt als Promotor. Wenn du eine 7 oder 8 gibst, was ja immer noch gut ist, wird es gar nicht gezählt. Da bist du quasi indifferent. Und von 1 bis 6 wirst du als Detraktor gezählt, also als Leute, die es sozusagen
haten.
Die eine schlechte Word-of-Mouth-Empfehlung geben. Und
kurze Zwischenfrage. Macht ihr das mit so einem Tool wie Zenloop oder so? Oder macht ihr das
genau,
selber?
Genau, kannst du machen. Aber wir machen es jetzt erstmal selber, weil das auch geht in dem Fall. Wir haben ja eine super aktive Community, die ja auf alles antwortet und voll dabei ist. Und es ist echt spannend, weil du hast quasi ein NPS von minus 100% bis plus 100% kannst du haben. Also das heißt, wenn du im Plus bist, ist eh schon mal gut. Und wenn du über 50 bist, ist es sozusagen exzellent. Dann habe ich natürlich erstmal geguckt, was haben denn andere Firmen für NPS-Zahlen?
NPS.
Scores wollte ich jetzt wieder sagen. Oh, dieses Englische ist wirklich schön.
NPS.
NPS. Und diese NPS sind, ein IKEA hat gerade 2022 laut Customer Guru ein NPS von minus 9. Das heißt, IKEA ist gerade nicht so beliebt. Nike hat eine NPS von 30. Ein Apple ist einer der besten Firmen sozusagen über die letzten Jahre auch, hat eine NPS von 47. Und jetzt, Drumroll, wir haben derzeit ein NPS von 60.
Nein.
Was über 50 ist und wo ich.
Hast du mehrfach abgestimmt?
Für unser.
10. Nochmal lea.kramer@gmx.de. 10. lea.kramer.xyz@aol.com.
Alles noch von früher auspacken. Oh, du bist doch wesentlich witziger, als ich das von der Depri Verena gedacht hätte.
Ja. Ich habe so versteckte Seiten, die ahnt man nicht.
Versteckte Batterien noch dabei. Nee, aber ich muss echt sagen, das ist das erste Produkt, ja. Es ist ja wirklich die erste Kohorte.
Hammer.
Und da muss man auch ein bisschen gnädig mit sein. Und da bin ich echt jetzt
also
echt stolz drauf.
Weil ich hätte jetzt auch gedacht, das hätte ja auch voll so die Kinderkrankheiten-Kohorte werden können. Aus alle so halb happy, alle so, da hat sie aber viel Bass gemacht für nichts dahinter und so. Und
da hatte ich auch
Gegenteil.
Richtig Angst vor.
Im
dass
Gegenteil.
Die Erwartungen so hoch sind. Es ist natürlich so, dass Einzelne sagen, ah, da dachte ich was, ne? Also ich habe was anderes erwartet. Mehr das und das, weniger das und das und so.
Ja.
Aber auch das so respektvoll, so nett, so freundlich. Also es macht echt viel Spaß. Wir können richtig viel lernen gerade und es macht richtig Bock, wieder in diese ganzen, in diese ganzen Geschäftsführerthemen reinzukommen, muss man sagen.
Ja, und ich finde es so krass, weil du hast jetzt einfach wieder ein Unternehmen.
Ja.
Mit einem NPS. Und so.
Mit
und einer fertigen
und einem
Kohorte.
Zertifikat.
Und Zertifikat.
Und Zertifikat.
Nenn's doch Certificate of Participation. Weil Participation Star. Oder nenn's Participation Star. Das will Philipp immer unseren Kindern verleihen, wenn sie einfach nur da sind. Toll, Kinder. ihr wart da. Ihr kriegt ganz viel Participation Stars. Vielleicht
du
ist das
kriegst
was.
Einen Stern fürs Dasein. Na, die machen ja auch wirklich
was.
Haben ja richtig was. Ein Leistungsstar kriegen, die Performance Star. You are my Performance Star. Du bist heute auch mein Performance Star.
Langsam komme ich hier auch. Dank dir komme ich hier langsam wieder. Also dann mal rein in den Deep Dive.
Deep Dive.
Mickey Beisenherz ist TV-Autor, Podcast- und Fernsehmoderator. Er arbeitete unter anderem als Drehbuchautor für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Die Heute-Show, MTV Home, Neo Paradise und was nicht noch alles. Seit 2017 hostet er mit Mike Nöcker und Lukas Vogelsang den Podcast Fußball MML.
Da wäre ich auch gerne mal eingeladen. Seit 2020 moderiert er 4-mal pro Woche den News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee und seit 2022 den Podcast Friendly Fire zusammen mit Oliver Polak. Apokalypse und Filterkaffee wurde 2020 von Apple zum Podcast des Jahres gewählt. Respekt. Und Mickey kann zu Politik, Trash-Shows, Fußball, Humor, Musik, Kunst und eigentlich, glaube ich, auch sonst jeglichen Blödsinn etwas sagen. Und ist damit bei uns genau richtig. Lieber Mickey, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schön, bei euch zu sein.
Wir haben ein Thema gewählt, Mickey, wo wir dachten, da wären Lea und ich Weltmeisterin drin, nämlich in 1000 Bälle in der Luft haben. Aber wir haben das Gefühl, du schlägst uns da und da wollen wir heute mal ran. Und deswegen mal gleich meine Eingangsfrage. Bei all den unterschiedlichen Themen, die du jeden Tag machst,
ja,
was machst du am liebsten?
Wahrscheinlich mache ich am liebsten den Podcast mit Niki montags. Und ich glaube, mehr bei mir selbst als im Gespräch mit Niki, wenn wir über Nachrichten und das Weltgeschehen sprechen, bin ich nie. Aber die anderen Dinge machen auch alle viel Freude. Also das ist ja, das würde ich ja wirklich als absoluten Segen begreifen, dass ich nur Dinge mache, die mich interessieren und die mir Spaß machen. Das ist ja mit Mitte 40 ja schon mal ein denkbar gutes Lebensziel, das ich zwar nie hatte, das ich aber en passant erreicht habe. Ja.
Du hast eben gesagt, ich komme ein paar Minuten zu spät. Ich muss noch unter anderem meine Tochter, die heute schulfrei hat, von A nach B bringen. Wie sieht so eine typische Woche bei dir aus? Weil diese Frage kriegen häufig Frauen, dass man so sagt, wie machst du das denn alles? Und deswegen, Mickey, wie machst du das denn alles so ganz konkret? Sag mal.
Naja, also man hat natürlich diverse Termine, die so im Laufe einer Woche sind. Also da gibt's natürlich die ganzen regelmäßigen Dinge. Wenn du einen News-Podcast hast, der fast täglich ist, dann brauche ich mir den jetzt nicht in den Kalender einzutragen. Aber dann hast du natürlich zusätzlich den Fußball-Podcast. Dann ist montags immer NTV, also so ab Montagnachmittag. Da muss ich dann irgendwann dahin. Dann muss ich im Zweifel nach Berlin und hab da irgendwelche Termine. Also es ist eine große Jonglage, die man irgendwie dann abstimmt, da ich ja auch eine Tochter habe, mit der Mutter des Kindes und mit meiner Frau und mit Freunden, mit denen sich dann im Zweifel die Tochter verabredet. Und in gewissen Phasen bin ich dann 2 Tage kurz mal eben auf, in Anführungsstrichen, Montage und da komme ich wieder zurück und muss zusehen, dass ich das Kind rechtzeitig wieder aus der Schule abhole. Also es ist halt einfach Struktur, ne? Es geht nicht anders. Also klar gibt's auch noch Spontanität, aber du hast halt gewisse Dinge, von denen du weißt, dann und dann um die Uhrzeit muss ich da und da sein. Klar. Also bislang ist zumindest noch nie so gewesen, dass meine Tochter irgendwie alleine und einsam vor der Schule oder der Kita gestanden hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich, der ich mich auf die Deutsche Bahn auch dann und wann verlassen muss, auch schon mal die Situation hatte, dass ich dann am Bahnhof Osnabrück stand und wieder mal einfach nichts mehr ging, weil einfach alle Züge kaputt waren und 180 Minuten verspäten, dass ich mir auch schon mal ein Taxi genommen habe aus Osnabrück nach Hamburg. Und dann stand ich also pünktlich vor der Kita,
sehr gut,
aber
sehr
war
gut.
Auch, glaube ich, 500 Euro ärmer.
Aber ja. Wolltest auch keinem sagen, wie du da hingekommen bist.
Nein.
Ich bin da. Alles andere zählt nicht. Ist jetzt egal.
Genau. Ja, du kannst dem Kind ja auch nicht sagen, wenn es in irgendeiner Art und Weise aufsässig ist, kannst du dir sagen, pass mal auf, ich habe gerade 500 Euro fürs Taxi bezahlt, um pünktlich hier zu sein. Du isst jetzt deine Maiswaffel.
Und sag mal, was ich mich so frage, für mich ist es relativ schwer, finde ich, die Balance zu finden zwischen, wenn ich zu viel sende, habe ich nicht die Zeit zu kreieren, quasi. Mhm. Also dieses selber Inspiration finden, selber was lernen, selber die Zeit haben, sich zu bilden, das ist sozusagen im Gegensatz zu dem, wenn ich ganz viel sende. Deswegen habe ich schon, irgendwie bin ich happy, dass wir einmal die Woche unseren Podcast machen und ich dann auch eher wieder Ruhe habe. Ich mache auch weniger auf Insta, weniger auf LinkedIn. Jetzt hast du ja auch noch eine unfassbare Themenbreite. Du hast ja irgendwie Politik, Trash-Shows, Fußball, ganz viel. kannst du Therapie was sagen, zu Musik, zu Kunst und so? Also was ich mich wirklich frage, Mickey, ist, wann findest du denn die Zeit, um selber diese ganzen Dinge zu lernen, um irgendwie am Weltgeschehen dran zu sein, um jetzt mit der WM in Katar zu wissen, ob jetzt die Binde getragen wird oder nicht und wie wir das finden und dazu eine Meinung zu haben? Und das ja alles auch relativ fundiert. Du bist ja auch nicht jemand, der jetzt so an der Oberfläche bleibt, sondern du gehst ja schon ein bisschen in die Themen auch rein.
Ja.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie du das machst bei so einer Bandbreite an Themen.
Also ich bin offensichtlich sehr durchlässig, was Informationen angeht, dass sie also dann dankenswerterweise relativ schnell dann auch einsickern irgendwie. Und auch da baut ja auch vieles aufeinander auf. Also du startest ja nie bei Null, sondern du kennst ja dann schon den grundsätzlichen Themenbereich. Und dann gibt es ja immer nur neue Informationen zu einem Themenkomplex, der mir dann in dem Sinne ja schon weitestgehend bekannt ist. Und da gibt es nur eine neuerliche Entwicklung. Darüber hinaus, klar, es ist natürlich schon mal gut, dass es einen auch wirklich ernsthaft interessiert. Das macht ja die Informationsaufnahme auch bedeutend leichter, als wenn man sich immer Sachen draufschaffen muss, die einen eigentlich nicht interessieren. Das ist ja auch ein Segen. Also sollte ich aus irgendwelchen Gründen irgendwann das Interesse an Nachrichten verlieren, dann habe ich natürlich ein Problem, ja. Weil für einen News-Podcast sollte man grundsätzlich schon ein gewisses Interesse für Nachrichten haben. Aber klar, also wie du richtig sagst, um ab und zu mal das Ass aus dem Ärmel zu schütteln, muss natürlich vorher eins reingelegt haben. Das heißt, die Information muss natürlich auch irgendwann, du musst ja auch Dinge lesen, mal ein Buch oder irgendwas anderes. Und diese Zeit nehme ich mir auch weniger, als es mir lieb wäre. Aber diese Momente habe ich natürlich, dass man sich einfach hinsetzt und ein Buch liest oder so. Und das geschieht meines Erachtens immer noch viel zu wenig. Aber das ist halt leider dann so, wenn du einen relativ arbeitsintensiven Alltag hast, aber diese Momente des puren Egoismus, in denen man sagt, so, ich setze mir jetzt einfach mal hin in einen Café und will ein Buch lesen, verdammte Scheiße, das mache ich dann halt eben auch. Und das hilft natürlich, klar. Naja, aber einfach ist es nicht, logisch. Ja. Weißt du, wofür ich mir wirklich dankbar bin, ist, dass ich zum Beispiel so etwas wie PlayStation, all die Sachen, überhaupt nicht nutze. Also, weil das ist ja natürlich nochmal ein zusätzlicher Zeitfresser. Also, wenn ich das auch noch täte, dann wäre es wirklich vorbei. Weil dann bist du bis nachts 3 Uhr beschäftigt und daddelst und so. Und das ist wirklich ein großes Glück, dass das nicht auch noch in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber, ja, gut.
So, jetzt bist du kein Journalist und darfst ja machen, was du willst. Und bist ja bei Apokalypse und Filterkaffee, wo ich ja neulich auch zu Gast sein durfte, ja auch politisch. Und sozusagen nimmst Haltung ein und sagst deine Meinung. Kriegst du dafür Gegenwind? Kriegst du dafür irgendwie Beifall? Ist dir das eigentlich total egal und du bist einfach so? Warst du immer so? Also diese Komponente interessiert mich.
Den Gegenwind kriegt man natürlich immer aus dem jeweiligen Lager derer, die jetzt konträre Positionen zu den Gästen haben oder halt eben die gleichen. Also du kriegst natürlich im Grunde für jede Folge Ärger, weil die Wahrnehmung ist halt, nach Beendigung der einen Folge bist du irgendwie der linksgrüne Irre, dann bist du nach der nächsten Folge, bist du im Grunde genommen schon der Steigbügelhalter des Faschismus, je nachdem, wen du da gerade zu Gast hattest. Also Ärger gibt's halt immer, weil irgendwie ja immer das Gefühl da ist, je nachdem, wer da zu Gast war, reicht die Gegenrede nie. Da muss man dann sagen, da hätte man viel mehr insistieren müssen, da hättest du den Gast rausschmeißen müssen, du hättest da deutlicher widersprechen, wo du sagst, also Leute, es ist dann nie ausreichend, es ist nie genug, aber es ist natürlich auch grundsätzlich immer so, dass die Unfairbehandlung natürlich immer nur denjenigen gilt, mit denen man Sympathien hat. Also wenn da irgendjemand zu Gast ist, die man selber gut findet und dann werden sie mit konträren Positionen konfrontiert, dann ist das ja alles total unfair. Und in der nächsten Folge ist dann aber jemand, der vielleicht aus dem konservativen Lager kommt, den man eigentlich nicht mag. Da hätte man dann aber mal richtig dagegen gehen müssen. Das heißt natürlich immer. Aber also für meinen Teil, ich bin da recht entspannt, was das angeht. Also was das Feedback, und das ist ja teilweise auch extrem heftig, je nachdem, was man macht oder mit wem man sich da mal zusammen und auseinandersetzt, gibt es ja im Zweifel sogar tausendfach irgendwie, bist du da beleidigt und herabgewürdigt. Also das ist schon interessant. Da brauchst du auch ein ganz gutes Nervenkostüm, was das Ganze angeht. Aber anders wollte ich es auch nicht haben. Also ich mache das wahnsinnig gern und es macht mir Freude. Und gerade im News-Podcast haben wir ja wirklich unglaublich viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und ich lerne ja selber immer wahnsinnig viel dabei. Das macht einfach echt extrem viel Spaß.
Wo ich ganz viel gelernt habe, ist, wir haben uns ja mal kennengelernt 2015 bei Markus Lanz.
Genau.
Auf dem Sofa wollte ich gerade sagen, aber es waren einzelne Stühle. Und da war auf jeden Fall für mich ich irgendwie schwanger und das erste Mal in so einer Talkshow und ja. so und mit euch, Oliver Polak war auch dabei, Ralf Möller, also wirklich eine wilde
Kombination. Die Sendung
Kombination.
War das, ja, stimmt, genau, ja.
Ja, ja, ja. Ja,
doch,
ja.
Lustig.
Hat ultra viel Spaß gemacht und war für mich auf jeden Fall ein Riesen-Highlight. Und dann hast du ja mit Oliver Polak auch lange einen Podcast zusammen gemacht, ne? Mhm. 2017 bis irgendwie 2021 und jetzt habt ihr ihn aufgehört und habt jetzt einen neuen gestartet
ist im Grunde genommen,
dieses Jahr.
Ja, ist im Grunde genommen derselbe, nur halt unter einem anderen Namen.
Anders aber, verpackt.
Ja, genau. Ja,
ja. Ja, weil ich nämlich eigentlich auf was anderes hinaus wollte, aber vielleicht passt die Anmoderation dann gar nicht zu der Frage, die ich habe. Aber vielleicht kannst du es dir trotzdem beantworten.
Ja.
Also was mich total, mal gucken, wo wir hinkommen. Was mich total interessieren würde, ist, du machst ganz viele Sachen. Wann hörst du Dinge auf? Also wann merkst du, dass irgendwas vorbei ist? Oder jetzt bei dem Podcast, meinetwegen habt ihr es neu verpackt. Warum? Wann merkst du eigentlich, das ist es jetzt nicht mehr und jetzt muss es irgendwie in einem anderen Kostüm wiederkommen?
Also bei dem Podcast mit Polak, da hatte das einfach letzten Endes die Umstände, dass der Anbieter, in dem Falle Audible und wir einfach getrennte Wege gegangen sind und das Ding dann anders genannt haben und wir dann auf den freien Markt gewechselt sind. Nichtsdestotrotz merke ich, habe ja gerade gesagt, also dass mir das alles Freude macht, was ich mache. Aber, und das hat ja oft ganz viel auch mit regelmäßigen Verabredungen zu tun, mit Abgaben und mit Terminen, die man einhalten muss. Und wenn das Ganze den Spaß verliert und es immer mehr zur Pflichtveranstaltung wird, dann ist der Moment gekommen, dass ich sage, okay, ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass man es einfach sein lässt. Also gerade zum Beispiel das Kolumnenschreiben, das Regelmäßige, das muss natürlich bis zu einem ordentlichen Grad Inspiration sein und Freude. Wenn du aber plötzlich merkst, oh Gott, ich muss jetzt hier noch irgendwas abgeben und irgendwas liefern, spätestens dann ist der Moment gekommen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich auch echt nicht mehr so richtig Lust. Das ist jetzt einfach nur noch Pflichtveranstaltung und das ist dann der Zeitpunkt, bei dem du merkst, okay, jetzt müssen wir was anderes machen.
Aber passiert dir jetzt auch nicht so häufig, ne? Weil auch MML, euren Fußball-Podcast, wann habt ihr den gestartet? Auch 2015
ja,
oder 2016?
So 16, glaube ich, irgendwie, ja, ja.
Also ziehst du anscheinend schon Projekte relativ
lange durch, absolut,
oder?
Absolut, genau, ja. Also wenn das jetzt zum Beispiel sowas ist wie MML oder auch Friendly Fire mit Olli, das ist einmal die Woche. Ja, das ist jetzt auch nicht, also selbst da komme ich natürlich manchmal auch in Terminschwierigkeiten, weil ich noch so viele andere Sachen irgendwie zu tun habe. Also auch da wieder Organisation. Aber es ist in sich dann einfach Freude. Wenn ich es mache, dann macht es Spaß und es passiert etwas und ich höre da auch wieder von den Menschen, die mir dann da gegenüber sitzen, höre ich ja Dinge, die mich interessieren, die ich spannend oder lustig finde. Und spätestens dann komme ich da raus und denke, ach, war doch irgendwie lustig, hat Spaß gemacht, ich habe was gelernt, was für witzige, kluge Gedanken. Das ist ja schön. Und dann gibt's halt andere Sachen, bei denen du merkst, oh nee, jetzt muss ich da wieder hin oder jetzt muss ich schon wieder eine Woche rum, ich muss schon wieder was abgeben, ich habe einfach keine Lust. Also diese innere Sperre, ja, diese innere Quengeligkeit, die man hat, wo man das innere Kind plötzlich hört, dass er sagt, ich will nicht dahin, ich habe keine Lust, ich will es nicht machen. Dann ist der Moment gekommen,
so gemein,
sich das zu überlegen. Ja, es ist so gemein. Und dann, klar, da musst du natürlich immer auch noch die, und das darf man ja nicht vergessen, die Abwägung treffen, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das finanziell leisten? Will ich mir das leisten? Und wenn das geht, ja, herzlichen Glückwunsch. Also dann auf jeden Fall dann das beenden und sagen, okay, war schön bis hierhin. Also diese Situation kenne ich auch. Ich weiß, dass der öffentliche Eindruck bei mir manchmal eher entsteht, dass ich also unbedingt noch viel mehr machen will. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also ich bin eigentlich eher darin oder daran interessiert, weniger zu machen und eher an der Reduktion interessiert, denn an der Expansion. Auch wenn es, wie gesagt, in der Öffentlichkeit manchmal anders rüberkommt. Aber das ist ja auch immer so, das, was du nicht machst oder das, was du nicht mehr machst,
Sieht
in der Regel ja keiner, sondern man sieht ja immer nur das, was passiert.
Dann habe ich mal eine Frage, wo Lea und ich einen Bruchteil von dir wahrscheinlich erleben und trotzdem da immer so erstaunt sind. Also Lea rief mich neulich aus dem Hotel an und meinte, ich bin gerade in den Aufzug gestiegen, war so verpeilt wie immer, wusste nicht, wo mein Schlüssel ist und so und dachte, naja, egal. Und dann gucken mich fünf Leute an und sagen, toller Podcast. Und sie so, und Lea so, oh Gott, jetzt werde ich in meiner ganzen Schusseligkeit hier schon im Aufzug erkannt und alle all eyes on me und ich sitze irgendwie im Zug und jemand schreibt mir per Instagram, ey, ich sitze zwei Reihen hinter ihnen und traue mich aber nicht rüberzukommen und so. So, und das wird dir ja Faktor 10 wahrscheinlich so gehen. Wie gehst du damit um? Weil eigentlich bist du ja sozusagen ganz viel über den Inhalt und deine Stimme bekannt und jetzt gar nicht so, indem du jetzt so Thomas Gottschalk-mäßig jeden Samstagabend vor 10 Millionen Leuten stehst. Und ja, trotzdem werden die Leute ja sagen, oh, Herr Beisenherz, darf ich Sie einmal kurz ansprechen? Ist das mehr geworden im Laufe der Zeit? Macht dir das Spaß? Ist dir das peinlich? Ja.
Es ist definitiv mehr geworden, aber alles in einem wirklich erträglichen Maße. Also ich kann immer noch problemlos durch den Lidl gehen. Also ich werde nicht an der Gemüsetheke überfallen von einer Horde Fans. Also so ist es jetzt wirklich nicht. Die Menschen sind ausnahmslos nett und höflich. Klar, es hat auch mit dem zu tun, was du machst. Also wenn du jetzt Olli Pocher bist, dann hast du wahrscheinlich andere Begegnungen mit Fans. Aber bei uns ist das einfach immer wahnsinnig nett. Also die Menschen kommen und fragen höflich irgendwie, entweder können wir ein Foto machen oder sind sie nicht derjenige und so. Also es ist einfach total angenehm. Es ist überhaupt gar keine unangenehme Begegnung. Im Gegenteil, ich finde das ja auch immer wieder schön zu sehen, was für ein Publikum man hat. Und muss zugeben, ja, total, manchmal empfinde ich schon fast einen leisen Stolz, weil das einfach alles gute Leute sind. Also es sind nette Männer, Frauen, Jungs, Mädels, auch total extrem heterogen, was sowohl die Geschlechter als auch die Altersgruppen angeht. Und du guckst dir diese Menschen an und denkst, ja, ist doch super. Also es ist doch wirklich, was für ein angenehmes Publikum, was für nette Menschen. Und die hören das, dann haben wir ja offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Denn genau mit diesen Menschen würdest du ja im Zweifel auch eher irgendwo auf einer Familienfeier zusammenstehen oder sonst was. Also das hat etwas echt Beruhigendes und ist nicht unangenehm, gar nicht. Ich fand eine Sache wirklich unglaublich charmant. Da saß ich hier in Hamburg, saß ich im Café, oder es war eher so eine Art Kneipe, würde ich mal sagen. Und dann guckte mich eine Frau, so würde ich jetzt mal sagen, Anfang 50, Ende 40 an, so guckte so ein bisschen zögerlich rüber. Und dann guckte sie mich so ein bisschen verschwörerisch an und sagte, sagen Sie mal, Entschuldigung, mögen Sie Filterkaffee? Und da dachte ich, ach, das ist ja wirklich die charmanteste Ansprache, die ich seit langem gehört habe. Und sowas ist ja einfach nett. So, ja. Total.
Ne, Lea und ich würden am liebsten auch immer alle 30.000, die hier zuhören, irgendwie ins Olympiastadion einladen und mit denen eine Riesenparty feiern. Ja.
Ich finde auch, meine Erfahrungen sind echt ausnahmslos positiv. Die sind alle respektvoll, auch nicht zu sehr, dass sie dann da bleiben, sondern so, hey, darf ich ganz kurz ein Bild mit dir machen und dann lassen sie dich auch wieder gehen, aber so auf so eine ganz charmante Art und Weise. Ich bin immer so dabei, sozusagen, manchmal ist es so ein bisschen, verliert es die Augenhöhe, weißt du, dass dann Leute so ankommen, so ganz so in sich gekehrt und so, Gott, ich darf jetzt kurz mit dir. Und da bin ich immer so, da will ich fast so eine Therapiestunde anfangen, weil ich so denke, okay, das, du musst überhaupt nicht, wir sind genau gleich und es freut mich, dass du das hörst, aber du kannst ganz normal mit mir umgehen und so. Aber es ist wunderschön, also es ist ganz freundlich, muss ich auch sagen.
Ja, die Augenhöhe sollte wirklich gewahrt bleiben, weil das, wenn sich, also natürlich kann sowas auch mal passieren und dann ist natürlich, je länger es dauert, desto unkomfortabler fühlt man sich damit irgendwie. Aber das passiert ja in der Regel nicht. Das sind ja alles mündige Bürgerinnen und Bürger, die dir kurz mitteilen, dass sie das Produkt, das du produzierst, schätzen und gut finden. Und dann sagt man sich nett Hallo und guten Tag und Tschüss. Und dann geht man da wirklich im denkbar Besten auseinander. Also das ist ja der Regelfall.
Ja. Also Ich schätze das Produkt, was du so produzierst mit Apokalypse und Filterkaffee auch sehr, muss ich sagen. Und also vor allen Dingen auch, weil es hat Newswert, es hat Humor, es hat diese Schnelllebigkeit, dann bist du ja auch ein wundervoller, wie nennt man es, Imitator von Gott, Stimmen. Ja. Also es ist ja echt so großartig.
Lauterbach ist mein Highlight.
Dass man das so können kann. Ja. Ich möchte das auch so nachmachen können. Und dann habe ich aber letztens gehört, da hattest du, glaube ich, eine Werbung eingesprochen, und zwar für den FAZ-Podcast, und hast gesagt, in der Werbung, Mensch, den höre ich auch. Und dann habe ich mich gefragt, was sind denn so Medien, falls du die preisgeben möchtest, aber ich glaube, also mich würde es krass interessieren, ich glaube, die Zuhörer auch, die du wirklich routinemäßig konsumierst. Welche Podcasts, zum Beispiel hat Verena mir erzählt, darf ich wahrscheinlich gar nicht releasen, am Wochenende, dass sie Kaulitz Hills sich laufend reinzieht als Podcast, was ich sehr charmant fand und habe ich jetzt auch sofort mal reingehört.
Statt
Instagram-Stories. Was ist denn so in deinem Standard-Medienrepertoire drin?
Also in meinem Standard-Medienrepertoire, das kann ich sagen, tatsächlich beginne ich meinen Tag relativ häufig mit Steingart, also Pioneer Briefing. Ist ja auch interessant, ne, wenn er dann halt seinen Blick auf die Welt offenbart. Dann, was ich immer höre, da bin ich die-hard-Fan, ist Studio 9, Deutschlandfunk Kultur. Bin ich nun wirklich der größte Fan. Den FAZ-Podcast höre ich tatsächlich auch sehr gerne. Deutschlandfunk der Tag bin ich auch regelmäßiger Konsument. Mhm. Das sind so die Informationsinhalte, so neben so Sachen wie, was weiß ich, beispielsweise The Daily von der New York Times, was auch immer wieder sehr gut ist. Und wenn es um Unterhaltung geht, höre ich sehr gerne Bauer, Feind und Kuttner, höre ich mir sehr gerne an. Und klar, Baywatch Berlin ist natürlich also mein liebstes Unterhaltungsprodukt. Und was ich auch immer wieder sagen muss, ich höre es so gut wie jede Woche, Gemischtes Hack ist nach wie vor immer noch ganz weit vorne, was Unterhaltung angeht. Also es ist einfach wirklich, ich weiß, da gibt es dann immer mal Gemischtes Hack und zwei Typen beteiligen sich und so. Nein, es ist halt einfach wirklich auch echt sehr smart, sehr witzig, total gut. Und was ich auch sehr gerne höre, wo wir gerade über das Thema Politik sprechen, ich höre auch wirklich gerne Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld und Robert Alexander, weil ich auch regelmäßig. Ja. Also das sind so Dinge, die konsumiere ich allwöchentlich. Und was ich auch immer wieder höre, ist Lanz und Precht, das höre ich mir auch mal wieder gerne an. Ich weiß, das ist ja mittlerweile hochproblematisch, wenn man das in der Öffentlichkeit sagt, aber 800.000 andere haben damit auch kein Problem.
Ist das so?
Ach ja, das ist ja eine Twitter.
Seit das Buch da ist, ist das jetzt verpönt.
Ach ja, das ist ja so eine Twitter-Realität, aber das ist natürlich total wurscht. Also der Podcast macht Spaß, man lernt auch durchaus was und ich finde es immer erstaunlich. Also ich bin nun wirklich auch nicht geneigt, da jeder These zuzustimmen, aber ich bin wirklich überrascht und fast begeistert, mit welcher Chuzpe, speziell bei Twitter, sich Susi Schneckenschiss über Precht erhebt, der also wirklich im Leben 8 Millionen mehr Bücher gelesen hat als der durchschnittliche Twitter-Konsument, der dann aber in so einem Handstreich sagt, dass Precht ja der größte Trottel der Welt ist, wo man denkt, du hast aber wirklich Nerven, ey. Einfach mal eben so die intellektuelle Lebensleistung eines Menschen einfach so wegzuwischen und zu sagen, der ist ein Idiot. Also ein gelungener Auftritt war es tatsächlich nicht. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Es war schon ein interessantes Kammerspiel, denn da trafen dann halt eben Precht und Wälzer auf Robin Alexander und Melanie Ammann vom Spiegel und die haben dann gemeinsam, sind die in die Textexegese dieses Precht-Wälzer-Buches gegangen. Das hatte schon wirklich was vom Kammerspiel, so der Gott des Gemetzels, aber es war hoch unterhaltsam, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, und das ist vielleicht der Lerneffekt und das sollte man dem einen oder der anderen bei Twitter manchmal auch nochmal deutlich sagen, nur weil ich diversen Thesen nicht zustimme und diversen inhaltlichen Positionen, muss das nicht automatisch bedeuten, dass ich diese Person rundweg A, eine totale Vollpfeife halte und auch vielleicht jetzt nicht für den Demokratiefeind 2022. Also da ist glaube ich noch einiges zu lernen für die eine oder andere Person. Da gibt es noch ein paar Schattierungen dazwischen. Ja. Und das ist etwas, da schlage ich manchmal wirklich die Hände beim Kopf zusammen. Und was unsere Auswahl der Nachrichten angeht, da sind wir dann ganz häufig auch so, dass wir sagen, pass auf, sobald eine Person als Hashtag bei Twitter trendet, kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir dieses Thema erst gar nicht machen.
Sag mal, ein Ball, der ja jetzt ganz groß in der Luft ist, ist in der Tat jetzt inhaltlich die WM in Katar, die ja nun gestern gestartet ist, ganz groß. Ich habe es auch geguckt, sowohl die Eröffnungszeremonie als auch das erste Spiel und so weiter. Und habe natürlich diese ganzen Berichterstattungen und du beschäftigst dich ja da unglaublich viel auch mit sozusagen mit diesen Ambivalenzen rund um diese WM und auch rund um das Cookies nicht, wie boykottiert man selber und so. Und habe jetzt für mich, und das würde mich total interessieren, wie du es eigentlich machst. Also ich habe jetzt für mich entschieden, ich gucke sie, auch weil durch die Schule von meinen Kids, das ist so ein Thema da. Und ich will auch denen diesen Spaß am Fußball gönnen und irgendwie nicht sagen, ihr dürft jetzt diese Spiele nicht gucken. Also ist jetzt meine persönliche Art, damit umzugehen. Und habe dann gedacht, ich werde einfach für jedes Spiel, was ich gucke, irgendwie x Euro an Human Rights Watch und Amnesty International zum Beispiel spenden oder so. Klar kann man sagen, machst du nicht eh schon genug? Machst du nicht eh schon Spenden? Warum das jetzt? Warum genau da? Aber irgendwie will ich da auch wahrscheinlich mein Gewissen reinigen.
Dich freikaufen.
Mal trotzdem die Frage, wie machst du es denn, Micky? Also ich meine, du musst ja fast beruflich schon sowieso gucken. Also boykottieren ist ja für dich wahrscheinlich gar keine Option. Und wenn dich jetzt so Leute und Freunde fragen, so was empfiehlst, oder empfehlen tust du dir wahrscheinlich eh nichts, aber Was ist deine Art, damit umzugehen?
Also die Frage, guckst du WM, die rangiert ja irgendwo zwischen, hast du die Heizung schon aufgedreht und bist du geimpft? Da irgendwo in diesem, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Ganze.
Ja, das ist ein sehr guter Dreiklang.
Und also da gibt es bei mir ja auch mehrere Ebenen. Also zunächst einmal, was die eigenen oder die anderen Kinder angeht, da würde ich denen natürlich sowieso schon mal jetzt gar nicht mein politisches Bewusstsein aufstülpen. Das werden sie aber kurz allein selber entwickeln. Es schadet nicht, das für die Kinder, wenn sie es denn interessiert, mal kurz mit einzuordnen und sagen, wo ist denn das überhaupt da gerade und was ist im Zuge dessen passiert, ohne dass man jetzt irgendwie den einen dreistündigen Vortrag über Menschenrechte hält. Das kann man machen, es schadet nichts. Aber wenn sie einfach nur Spaß im Sport haben, dann ist das auch total in Ordnung. Ich habe für mich da auch so zwei Ebenen. Also tatsächlich, ich bin auch beteiligt, in dem Falle als Zuschauer, an der Aktion Katar Kontern vom Palais Flux. Da wird halt eben auch für jedes Tor wird halt an NGOs gespendet. Das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Es ist natürlich nichts anderes als eine Form der Kompensation, wie wir es beim Fliegen halt eben auch haben. Für jede Flugmeile wird dann irgendwo ein Baum gepflanzt. Ja, whatever. Aber besser als nichts. Also das haben wir ja bei den anderen Turnieren ja nun eben nicht gehabt. Da hat, glaube ich, niemand nach der WM in Brasilien und auch nicht in Russland hat irgendjemand an irgendwelche NGOs gespendet bei jedem Tor. Kurzes Sternchen an dieser Stelle übrigens, wie herrlich unproblematisch die WM 2018 in Russland war. Ne? Was hatten wir alle einen Spaß und was haben wir da noch drüber gelacht, über diesen drolligen Putin und seine Menschenrechtsverletzung? Habe ich nicht gehört, dass da irgendjemand gesagt hat, wir boykottieren dieses Turnier, obwohl 2014 auch schon die Krim überfallen wurde. Aber das nur am Rande. Und was das andere angeht, ich kann mir ein bisschen dahingehend helfen, als ich für mich gesagt habe, dass ich im Rahmen dieses Turniers kein Geld verdienen werde. Also das heißt, es gibt im Rahmen des Fußball-Podcasts kein Sponsoring. Die Werbeplätze sind frei für NGOs. Im Zweifel verlieren wir sogar Geld, weil wir halt ja immer noch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen müssen. Also die ganze Scheiße kostet uns sogar auch noch zusätzlich Geld und wir verdienen damit aber halt nichts. So, damit bin ich für mich moralisch dahingehend sauber, als ich seit 3 Jahren sage, dass die WM in Katar nun wirklich der allerletzte Mist ist und der totale Ausverkauf und kann aber dann an dieser Stelle sagen, naja, ich verdiene aber halt nicht durch Sponsoring irgendein Geld damit, sondern kann dann auch wirklich ohne Probleme sagen, das ist der allerletzte Mist und kann mich dann im Zweifel auf den Sport konzentrieren. Ich bin als Fußballfan derzeit wirklich von einer radikalen Lustlosigkeit befallen. Deswegen habe ich auch weder die Eröffnung gesehen, noch das Spiel geguckt, das Eröffnungsspiel, weiß aber, dass das über kurz oder lang natürlich dazu kommen wird, dass ich ein Spiel gucke. So, also momentan ist es so ein bisschen so, ich zähle so runter wie Leute, die jetzt sagen, ich bin seit 362 Tagen Nichtraucher, kann ich jetzt sagen, ich bin seit ungefähr, was weiß ich, keine Ahnung, 1225 Minuten Nichtgucker. Aber das wird dann irgendwann, werde ich natürlich einknicken, speziell wenn die deutsche Mannschaft wieder erwarten, richtig gut performt, dass du denkst, naja, jetzt mal so ein Viertelfinale gegen Frankreich, würde ich gerne doch mal schauen. Wie gesagt, als jemand, der beruflich damit zu tun hat oder damit beruflich mehr zu tun haben könnte, im Zweifel irgendwelche Coca-Cola-Veranstaltungen im Rahmen der WM moderieren, ist es einfach zu sagen, habe ich nichts mit zu tun, lass mich in Ruhe damit, ich will kein Geld damit verdienen, ich bin hier im besten Falle oder im schlimmsten Falle, je nachdem, Zuschauer, aber nicht mehr. Das hilft mir.
Was ich schon krass fand, ist jetzt bei der Eröffnung zum Beispiel gestern oder auch bei dem Spiel, dass du immer so eine zweite Ebene in deinem Kopf mitlaufen hast. Also zum Beispiel, als Morgan Freeman dann diese Eröffnung eröffnete, ja, und da auf der Bühne war, dachte ich irgendwie, okay, wie viel haben sie dem gezahlt, dass er das macht? Ja?
Eine berechtigte Frage.
Ja, dann das erste Spiel Ecuador-Katar, habe ich gedacht, okay, wie schlimm steht's um den Trainer jetzt, wenn der mit 0 Punkten durch diese WM durchsegelt für Katar?
Ja, ja, klar.
Ja, also das ist ja schon extrem, dass du die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit quasi diese inhaltliche Fußballinteressensschiene und dann hast du die ganze Zeit sozusagen dieses Weltgeschehen mitlaufen und gleichzeitig ist es irgendwie, ja, wie du sagst, Realität und auch irgendwie so ist es halt. Wenn du nicht zuguckst, hast du vielleicht die Ambivalenz auch nicht so in dir, die auch was bringt.
Also, der Sport war natürlich immer schon politisch, also ne, Olympia 36 nur als Beispiel, aber selbst die WM 1978 in Argentinien während der Diktatur der Militärjunta war natürlich auch letzten Endes ein Prestigeobjekt und die deutschen Spieler sind dahin gefahren und auch Berti Vogts hat 1978 schon keine Sklaven gesehen im übertragenen Sinne. Das gab's natürlich alles schon. Der Fußball hat häufig genug gedient, um einfach mal abzuschalten, die Welt außen vor zu lassen und nur den Sport zu haben. Das wird bei diesem Turnier schon mal überhaupt nicht mehr gelingen. Das wird gar nicht mehr gehen, weil das hochpolitisch ist. Du hast natürlich auch die Sender, speziell ARD und ZDF, die die Rechte gekauft haben und auch wissen, dass sie sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, um auch sehr viel Geld wieder einzunehmen. Haben natürlich jetzt für sich die moralische Selbstverpflichtung, besonders intensiv auf die Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und immer wieder Leute von Human Rights Watch einzuladen, um sich auch ja nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, dass man da unterm Strich natürlich die Rechte für dieses Turnier gekauft hat und auch damit Geld verdient und auch Quote machen möchte. Das wirst du nicht wegwischen können. Und wenn du bedenkst, du hast zum Beispiel ein Spiel, heute, da wir reden, England gegen den Iran um 14 Uhr. Ja, was glaubst du, was dann da passieren wird auf dem Feld oder auf den Rängen? Also das Ganze ist hochpolitisch, es ist auch in gewisser Hinsicht kann es auch schon zu so einer Art, wie soll man das sagen, so menschenrechtlicher Weltausstellung werden, wenn du Mannschaften und Spieler hast, die die Gelegenheit nutzen, um auf Dinge hinzuweisen. Also ich bin wirklich, blicke mit großem Interesse auf das Spiel und auf das Verhalten der iranischen Spieler, die mit Sicherheit auch mit einem riesigen Rucksack dahin fliegen und hinfahren. Denn wenn sie etwas machen, ist es gut. Es kann aber auch bedeuten, dass deren Familien im Iran extrem unter Druck gesetzt werden. Also genau, du kannst die Weltlage nicht außen vor lassen.
An dieser Stelle vielleicht ein Vorschlag an euch beide. Ihr habt ja noch nicht genug Projekte in eurem Leben. Wie wär's denn mal mit so einem Fußball-Podcast Lea und Micky? Weil ich höre hier staunend zu, was meine Co-Host.
Verena, du bist schuld, dass ich überhaupt so Fußball interessiert bin.
I love it.
Mit deinem ganzen FC Victoria-Themen hier.
Vor vier Monaten
habe ich
Lea
noch angefangen.
Ja. Vor vier Monaten hat Lea noch gesagt, also Fußballinvestoren weiß ich nicht, das ist ja ein bisschen, das ist ja, ja. sehr weit weg von mir. Und jetzt höre ich ihr hier zu
jetzt
und
ich denke, all in.
Lea. Ja. Also, ich genau, weiß. Also da, falls euch mal langweilig werden würde, und das passt zu meiner Abschlussfrage, nämlich, Micky, was steht noch auf deiner Bucketlist? Was muss unbedingt noch drin sein in deinem Leben, bevor es noch sehr lange nicht zu Ende geht?
Ach Gott, da gibt's eigentlich gar nicht so viel. Das Einzige, was ich, und das kommt wieder so ein bisschen zurück auf den Anfang, was ich wirklich gerne machen würde oder intensiver machen würde, wäre Bücher schreiben. Aber in dem Falle keine Thriller, sondern eher, wie soll ich das nennen, etwas Persönlicheres oder gesellschaftliche Betrachtungen, nenn es wie du willst. Und da ist es oft so, dass ich wirklich einen inneren Unmut empfinde, weil das Tagesgeschäft mir oft da in die Quere kommt und ich nicht die Ruhe habe und auch nicht die Gelegenheit, auf eine gedankliche Tiefe zu kommen, derer es bedarf, um ein vernünftiges, nennen wir es mal wohlwollend, ein relevantes Buch zu schreiben. Und das ist so das Einzige, wo ich denke, Mist, ey, da muss ich mir diese Freiräume für schaffen. Ansonsten bin ich also ausgesprochen glücklich damit, was ich mache und auch wie ich es machen darf.
Ach, wie schön. Ja, das eint uns, glaube ich, alle drei. Ich habe neulich eine Erfolgsdefinition gehört. Erfolg ist, wenn dir die Dinge, die du machst, mehr Energie geben als nehmen. Und das finde ich...
Oh, das ist doch ein schönes...
Oder? Das fasst es doch eigentlich gut zusammen.
Total. Und das vielleicht noch angefügt und das, ohne es mit irgendwelchen Arschgeigen machen zu müssen.
Genau. Das ist dann die
Königsdisziplin. Ja.
Also, Micky, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich liebe HelloFresh. Und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
Genau, und mit der HelloFresh Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de/fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, großgeschrieben, F-A-S-T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
Werbung Ende. Was hast du gelernt?
Ja, Lea, ich habe dir ja erzählt in der letzten Folge, dass ich zum Voice Coaching gehe. Und da war ich ja so aufgeregt, dass wir das auch gleich in Titel genommen haben, obwohl wir gar nicht drüber geredet haben. Deswegen wollte ich das jetzt mal nach meiner ersten Session heute nachholen. Und also erstmal, wie geil, dass ich das mache. Also
toll.
Toll, Verena.
Applaus.
Toll, weil man könnte ja auch sagen, nee, passt ja schon. Inzwischen habe ich schon so viel Reden gehalten, dass das ist jetzt, wie es ist. Und dann komme ich da so rein und dann sagt sie, dann stell dich da mal hin, ich mach mal die Kamera an und dann halt mal jetzt einfach so aus dem Stehgreif so eine 10-minütige Rede. Und ich hatte voll Herzklopfen. Ich so, huch, das, jetzt muss ich es aber besonders gut machen. Ich habe über Fachkräftemangel geredet.
Okay.
Ich alter Nerd.
10 Minuten, you go. Fachkräftemangel, die denkt sich so, danke dafür. Jetzt sind die spannendes Thema aus.
Und was wir da alles tun können und so. Und dann haben wir uns danach das Video angeguckt. Und also die gute Nachricht für mich selber war, ich glaube, wenn sie jetzt nach meinem Auftritt, der ja so ein bisschen natürlich gestaged ist, wenn man da bei ihr im Wohnzimmer steht, aber wenn sie jetzt danach gesagt hätte, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll, dann wäre ich, glaube ich, so ein bisschen demotiviert gewesen, weil ich gedacht hätte, komm, also jetzt gib mir mal erstmal ein bisschen Credit. Ich bin so ein Typ, ich muss erstmal gelobt werden, ja. Und dann können wir drüber reden, was ich noch besser machen kann. Das hat sie genau richtig gemacht. Hat also erstmal mir lauter Plusse aller NPS aufgezählt und gesagt, was alles gut war. Und dann hat sie aber vier Punkte sozusagen anhand von vier Punkten gesagt, wo wir dran arbeiten werden. Und ich glaube, das ist auch mega spannend für alle, die jetzt zuhören, weil eigentlich No-Brainer, aber eben richtig cool. Also, und da bin ich auch mal gespannt, wo du gleich sagst, dass du noch Potenzial nach oben hast. Also das erste ist der Stand. Wie stehst du? Sagt sie, stell dich hüftbreit hin, leichten Spiel- und Standbeinwechsel, aber nicht so ein Bein zum Beispiel so ausstellen, ja, so nach außen und auch nicht da so rumhampeln, sondern feststehen, hüftbreit, auch nicht zu breit, sieht auch ein bisschen komisch aus als Frau, so und dann denkst du dir so einen imaginären Kreis um dich herum und innerhalb dieses Kreises bewegst du dich langsam, während du redest. Und zwar nicht so vor- und zurückwippen, sondern so richtig da so ein bisschen langsam rumlaufen. So, das fand ich schon mal ganz cool, weil das mache ich bisher eigentlich nicht so. Dann Hände und Gestik, die ja zusammenhängen. Locker ineinander legen die Hände, also keine Raute. Hatte ich jetzt auch Gott sei Dank nicht gemacht. Aber so locker ineinander legen die Hände, sodass sie zu jeder Zeit gestikulieren können. Weil sie sagt, Gestik muss von alleine funktionieren. Nimm dir auf jeden Fall nicht vorher vor, ich mache jetzt folgende 5 Sachen. Aber geh immer mit dem mit, was du sagst. Also wenn du sagst, erstens, dann zeig auch
dass
mit dem Daumen.
Dass es unterstreichst
erstens.
Quasi.
Genau. Oder wenn du was unterstreichst, dann unterstreichst auch mit dem Finger so, als würdest du wirklich was unterstreichen. Also es ist einfach einfacher, dir zuzuhören, wenn man das Gefühl hat, Gestik und Worte stimmen überein. So, dann Stimme nach vorne bringen. So an einem Tag wie heute bin ich ja ausgecheckt,
ganz weit hinten.
Indifferent und sitze ganz weit hinten und rede so hinten in meinem Rachenraum und kratze damit so ein bisschen und so.
Sie sagt, das ist erstens furchtbar für die Stimmbänder.
Das knarrt dann richtig.
Genau.
So. Hallo.
Und sie sagt,
ja, total.
Bring die Stimme nach vorne, was ich jetzt mal mache. Gib dir etwas mehr Mühe, red nicht lauter, aber akzentuierter und komm mit der Stimme nach vorne. So, das finde ich jetzt heute total anstrengend, deswegen gehe ich jetzt wieder mit der Stimme nach hinten. Aber hat es einen Punkt, weil manchmal knarrt sich da halt echt ganz schön.
Vor allen Dingen, man hat es eben schon gemerkt, als du es gemacht hast. Also jetzt zum Beispiel versuche ich das mal auch weiter vorne zu machen. Und
krass,
man hört es sofort. Ja.
Ja, es ist eine viel angenehmere
viel
Stimme.
Viel klarer.
Und man denkt, oh, der höre ich aber gerne zu, versus wenn sie so ein bisschen so hier hinten redet. So, genau. Und dann Punkt und Pause. Und das war der größte Aha-Moment. Sie sagt, besonders Frauen machen Folgendes. Lea, und dann war ich in der Kita und da war meine Tochter. Und als ich dann die Treppe hochging, kam mir die Erzieherin entgegen. Und du glaubst es ja nicht. So, und du denkst die ganze Zeit, hui, ist das spannend. Wann kommt sie denn mit dem, was sie eigentlich sagen will? Ich muss weiter zuhören, aber ich habe schon ganz vergessen, worum es überhaupt geht und so. Und wenn du das halt in einer Rede machst, dann denkt das Publikum die ganze Zeit, wann darf ich abspeichern? Mhm. Also wie so eine kleine Diskette, die du auf deinem Laptop drückst. Ja, wann darf ich einmal Speichern drücken? Und das geht nicht, wenn du nicht mal mit der Stimme runtergehst und einen Punkt machst. Deswegen auf das Beispiel eben, Lea, ich war heute Morgen in der Kita und gehe die Treppe hoch und treffe Petra. Und du glaubst ja nicht, was Petra gesagt hat. Die hat gesagt, halt dich fest, nächste Woche ist Lampionfest. So, und und so, und das nehme ich mir jetzt vor, das wirkt noch ein bisschen auswendig gelernt, aber da ist was dran. Und letzter Punkt, Blickkontakt. Wenn du eine Rede hältst, trau dich, 3 bis 4 Sekunden Blickkontakt mit jemandem im Publikum zu halten und dann guck wieder weg und guck zum nächsten, aber guck nicht so über die Leute drüber aus Verlegenheit oder dass du nicht weißt, wen du angucken sollst, weil das wirkt entweder arrogant oder nervös und beides willst du ja nicht sein.
Also ich finde es super spannend. Ich hatte ja auch schon Voice-Coaching, aber wirklich für die Stimme an sich, weil ich da auch immer mal wieder Themen mit hatte. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, also du hast ja gesagt, ach, brauche ich das überhaupt ganz am Anfang, ne? Und hast es trotzdem gemacht. Wenn man sich Tony Robbins Stimme gerade anhört, ist es wirklich beängstigend.
Echt, ja?
Also musst du dir mal anhören, die neuesten Videos, die kratzt so sehr, dass man wirklich den Inhalten nicht mehr folgen kann, weil die Stimme so knarzt.
Wow.
Also du kriegst richtig Angst vor dieser Stimme. Das heißt, man merkt schon, und wir beide haben ja Speaker-Jobs, also wir reden ja de facto den ganzen Tag, ob auf Bühnen oder in Meetings oder aber wir reden oder im Podcast, wir reden die ganze Zeit. Das heißt, da ist, glaube ich, Stimmentraining total wichtig. Und was ich da nochmal gelernt hatte, zusätzlich zu dem, war atmen, was ich auch immer zu wenig mache, also richtig in Bauch tief reinatmen, weil je mehr du atmest, das ist quasi die Kraftquelle deiner Stimme, desto weniger musst du quasi oben am Hals und so weiter pressen.
Ja.
Und dann auch diese Stimme nach vorne holen, also den Stimmensitz nach vorne verlagern. Und da gab es eine Übung, und zwar, dass man so versucht, quasi so ein bisschen die Nase zum Vibrieren zu bekommen. Und zwar, indem man so tut, als ob man kaut und so die Lippen dabei auch so eine Kaubewegung macht und dann so. Und dann kribbelt es so in der Nase, dann weißt du bist richtig.
Ich versuche das hier gerade zu machen, ich bin völlig lost. Die Nase zum Flattern bringen und
so
kauen.
Ich bin so froh, dass wir die Kamera aus haben.
Ja, aber wirklich.
Und damit kriegt man auch den Stimmsitz nach vorne. Also auf jeden Fall finde ich, macht es total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und glaube ich, für unseren Berufsstand ist das extrem
aber für
wichtig.
Jeden, für jeden.
Ja,
so, deswegen gab es jetzt hier schon mal
Speaker.
Coaching sozusagen. Ich glaube, da kann man schon mal viel mitnehmen heute. Und ich übe dann mal weiter und lasse euch weiter an meinen tollen Erkenntnissen teilhaben. Schlagzeile der Woche.
Ja, wir kommen ja jetzt am Donnerstag raus und morgen am 25. November ist Black Friday. Und das ist ja immer der umsatzstärkste Tag des Jahres für wahrscheinlich alle westlichen Länder. Und ich fand es mal ganz spannend, weil ich gar nicht so genau wusste, woher der kam. Und er kam daher, dass immer am 4. Donnerstag im November Thanksgiving ist. Und der Tag danach war für die meisten ein Brückentag.
in den USA und deswegen sind die meist einkaufen gegangen und haben angefangen, ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und irgendwann wurde das dann sozusagen vom stationären Handel dafür genutzt, dass sie da Rabatte gegeben haben und so weiter, sodass die Leute da mehr kaufen. Dann wurde ja irgendwann der Cyber Monday eingeführt. Leitend hier in Deutschland, glaube ich, verbindet man den sehr stark mit Amazon. Am Montag drauf, also jetzt kommenden Montag, wo dann die ganze Online-Branche quasi ihre Antwort geliefert hat. Krass. Auf die Rabattschlachten der Offline-Branche am Freitag. Genau. Mhm. Und man muss echt sagen, dass diese Tage, also Black Friday, Cyber Monday, unfassbare Verkaufstage sind. Das heißt, 2016 in Deutschland wurden noch 1,7 Milliarden umgesetzt und dieses Jahr werden es 5,7 Milliarden werden. Das wäre eine 22-prozentige Steigerung zum letzten Jahr, obwohl wir derzeit eine total schlechte Konsumstimmung haben. Also durch die ganzen Polykrisen oder Multikrisen, in denen wir sind, wird eigentlich damit gerechnet, dass wir 4% weniger Weihnachtsumsatz haben. Also dass die Leute ihr Geld mehr zusammenhalten, sagt der Handelsverband Deutschland. Und gleichzeitig haben wir aber eine riesige Inflation. Das heißt, es wird doch mehr Umsatz sein, obwohl weil die Preise einfach so gestiegen sind, weil wir 10% Inflation haben, obwohl sozusagen 4% weniger Weihnachtskonsum entstehen wird, aber nicht am Black Friday und Cyber Monday. Ich glaube sogar andersrum. Also bei mir war es so, ich habe den nie so aktiv verfolgt wie dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr wirklich schon eine richtige
Hast du
Liste,
eine Liste,
was ich
gemacht,
alles
oder was?
Ja, total.
Ach, wirklich?
Ich habe richtig gesammelt, ja, absolut.
Oh, wow.
Ich habe auch schon mit Daniel überlegt, was wir den Kids schenken und so weiter. Also ich habe richtig eine Liste gemacht, dass ich das jetzt alles günstiger am Freitag und Montag kaufen kann.
Ach, krass.
Du wahrscheinlich nicht. Du bist wahrscheinlich Anti.
Ich bin Anti, ja. Also ich bin ja heute Anti, wie wir wissen. Deswegen heute darfst du mich sowas nicht fragen. Nee, also mich nervt das voll. Also mich nervt so sehr, dass es so ein... Also ich freue mich für Schnäppchenjäger, don't get me wrong, weil gerade in dieser Phase ist ja schön, dass es mich nervt, dass es einen Black Friday gibt, aber für ganz viele Menschen ist es ganz wichtig, dass Dinge gerade günstiger sind. Also das nervt mich nicht.
Ja.
Aber was mich nervt, ist, dass wir immer noch so Konsum zum dreifachen Quadrat und alle finden es geil. So, das soll jetzt kein Shaming sein, sondern ich bin ja die Erste, die sagt, wenn du eine Tony-Box kaufst oder eine Boombox oder ein Apple-Phone oder so, dann kaufst halt an diesem Freitag oder am Montag, weil dann ist es billiger, wenn du es eh kaufst. Aber meine Befürchtung ist, dass du lauter Zeug kaufst, was du überhaupt nicht brauchst, weil dir da irgendwie wieder der nächste Newsletter um die Ohren gehauen wird.
Aber findest du wirklich, dass so das Sentiment immer noch so ist? Weil ich habe echt das Gefühl, in unserer Bubble zumindest verändert sich das extrem. Also ich krieg schon ganz viel mit, dass Menschen weniger konsumieren, sich zurückhaltender, also einfach versuchen, mehr Qualität, weniger Quantität einzukaufen, zu schauen, ob man nicht Experiences verschenkt, also gemeinsame Erlebnisse anstatt physische, materielle Produkte und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich das verändert.
Total, aber jetzt, wenn das so wäre, wo ist dann der Green Friday, nenne ich ihn mal, oder der Slow Friday? Und der wäre eine krasse Gegenbewegung, die man auch kennen würde, ja, die jetzt nicht so die Nische der Nische wäre aus, hat irgendwie eine Freundin mir von erzählt, sondern die genauso in der Zeitung steht aus, dieses Jahr wird am Black Friday oder meinetwegen gibt es ein Slow Thursday oder was weiß ich was. Und an dem gibt es ein Hashtag und eine Website mit entweder, wenn wir jetzt bei Green Thursday bleiben, nachhaltigen Produkten. Und dann muss man halt aufpassen, dass das nicht Hardcore Greenwashing wird, weil dann irgendwie jeder plötzlich nachhaltig ist. Oder Slow im Sinne von die Sondermomentkarten, die Hotelmatzekarten, was weiß ich. Also Dinge, die eher dazu einladen, zu reflektieren, ins Gespräch zu kommen, als jetzt irgendwie wild Geschenke aufzureißen und zu sagen, oh, noch eine, was weiß ich was, die ich nicht brauche.
Oder man nutzt das halt alles jetzt schon zum Black Friday. Also, sag ich mal, ich habe das ja jetzt so genutzt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe so eine Liste gesammelt. Das heißt, wie machen wir es gerade? Meine Tricks für die letzten Jahre, um weniger mich selber vor der Konsumsucht zu bewahren, sag ich mal, war zum einen, bei Kindergeburtstagen und Weihnachtsgeschenken haben wir jetzt 5 Geschenke. Das heißt, wir sagen, es sind 4 Geschenke, die besprechen wir sogar mit den Kindern, was sie sich wünschen und eins ist eine Überraschung. Das war wirklich jetzt die letzten Geburtstage ein absolutes Highlight, weil die Geschenke alle ein Knaller waren. Die haben sich so gefreut, es war so spot on, es war kein Plastikscheiß. Also einfach, das war richtig toll. Und auch mit den ganzen Verwandten und so weiter haben wir vorher besprochen, ob die entweder Geld schicken oder sich beteiligen oder so. Dann irgendwie bei Fashion versuche ich mich selber zu fragen, will ich das gleich morgen anziehen? Also kann ich nicht abwarten, es morgen zu tragen? Mhm. Weil wenn das nicht ein absolutes Hell Yes ist, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt die nächste Hose gerade. Genau. Ja. So, dann finde ich, habe ich angefangen halt über das Jahr schon Sachen zu sammeln. Also A, eine Liste für jetzt Black Friday Sales und auch Dinge, die zum Beispiel meine Eltern wollen mir gerne ein Weihnachtsgeschenk schenken. Und ich habe damals, hast du mal gesagt, du liest ja sehr viel auf dem Kindle, ne? Und ich habe ja jetzt angefangen, auch so viel zu lesen. Da schleppst du dir immer Bücher mit. Und dann habe ich denen jetzt gesagt, okay, ich wünsche mir ein Kindle zu Weihnachten zum Beispiel. Habe ich aber auch schon vor Monaten gesagt. Aber die wissen halt schon seit Monaten, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ja, und dann, so, und das alles soll mich davor bewahren, quasi im Konsum abzudriften. Und dann aber vielleicht noch eine Idee, was ich mit einigen engen Freunden und Familie mache, ist, dass wir uns Briefe schenken. Das heißt, wir nehmen uns alle richtig Zeit und schreiben uns einen
Brief. Das finde ich ja geil.
Und zwar auf so richtig so Füllfederhalter, auf so richtig altem Papier, weißt du, so richtig bemüht. Und einfach so ein Brief über das, was wir gerade dem anderen mitteilen möchten, was uns im Kopf rumgeht, wie wir die Beziehung gerade so finden und so. Natürlich nur positive Sache, das ist jetzt kein Feedback-Gespräch. Also, was ich dir schon immer was sagen wollte. Und das ist so schön mit Daniel zum Beispiel, mache ich das auch. Wir schenken uns jedes Jahr einen
Weihnachtsbrief. Das finde ich richtig toll. Weil ich habe hier kistenweise Briefe stehen, die ich bekommen habe, weil ich so viele Briefe geschrieben habe im Laufe meines Lebens. Aber jetzt irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr. Und das finde ich jetzt mal eine richtig geile Idee. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach dieses Jahr richtig geile Briefe. Ich habe auch so eine geile Handschrift und so. Dann.
Aber ich möchte mein Weihnachtsgeschenk trotzdem von dir noch
bekommen. Ja, das liegt ja hier auch schon. Und als ich dir gerade zuhörte, dachte ich so auch, also weil du gerade meintest, wie entgehst du der Konsumschlacht? Und ich kann jetzt ein Weihnachtsgeschenk revealen, was ich jetzt Philipp doch nicht schenke, was ich mir aber sehr intensiv angeguckt habe. Und ich schenke es ihm auch nur nicht, weil da was anderes jetzt ist. Und zwar heißt das raus.live, kann man sich mal angucken, die Website. Und das sind so smarte Cabins, nennen die das, abseits der Großstadt. Und da steht dann einfach so versteckt zwischen Bäumen und Sträuchern mitten im Wald so eine kleine Kabine, wo eigentlich nur ein riesengroßes Doppelbett drin ist. Oder, also guck dir die Seite mal an, da denkt man so, oh Gott, da will ich hin. Und das sind einfach so verschiedene ganz mini kleine Lodges um Hamburg, um Berlin und so rum. Und da habe ich so gedacht, damit schenkst du Zeit und Aufmerksamkeit, weil du da vor Ort auch null abgelenkt bist von irgendeinem Kram. Und auch sowas wie Schaubühne. Ich liebe die Schaubühne in Berlin. Und da habe ich jetzt auch schon geguckt, schenke ich uns einfach alle 2 Monate einmal Theaterkarten, damit wir mal wieder was anderes in unserem Leben haben, als ewig wieder noch mehr von dem, was eh schon drin ist und so.
Oder Deutsche Oper, die Zauberflöte kommt da jetzt mit Kindern und
Berlin
so.
Berlin ist ja packt mit geilen Sachen. Komische Oper war ich auch noch nie. Also so und ich glaube, die Herausforderung bei Slow Presence ist, dass du halt mehr nachdenken musst und das jetzt besonders natürlich auf Kinder bezogen, der Moment des Auspackens, wenn es kein iPhone, sondern ein Schaubühnenbesuch ist, nicht ganz vergleichbar ist in der Freude. Und dass man deswegen natürlich die Waage finden muss, vor allen Dingen bei Kindern. Aber bei Erwachsenen finde ich, kann man ruhig mal sich ein bisschen mehr zwingen. Tue ich auch seit Wochen, ist anstrengend. Deswegen bin ich auch noch nicht so weit, wie ich wäre, wenn ich jetzt am Black Friday zuschlage. Aber irgendwie denke ich so, nee, nicht jetzt wieder das ganze Haus voller weiterer Boomboxen und Ladekabel und weiß ich nicht, was man noch so alles braucht.
Eine Folge mit in der Tat 1000 Bällen in der Luft. I love it. Und jetzt geht's bei uns bald schnell ins Bett, hoffentlich, dass wir morgen ganz, ganz früh nach Estland fliegen können. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf die Pausters natürlich. First and foremost auf Tallinn, auf den Weihnachtsmarkt, auf die Unicorn-Gründer und Gründerinnen, die wir treffen werden und auf Lilly. Lilly, du bist der Knaller und das werden wir hier noch ganz groß feiern, was du uns da für eine Reise organisiert hast. Also we can't wait und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.